Der Herr weilt also über Seele im Herzen eines jeden Lebewesens. Warum führen dann die Tätigkeiten der Lebewesen zu Unglück und Leid? Erläuterung. Die nächste Frage Viduras an Maitreya lautet: Warum sind die Lebewesen so vielen Leiden und unglückseligen Umständen ausgesetzt, obwohl der Herr als Überseele in ihren Herzen gegenwärtig ist? Der Körper wird als ein fruchttragender Baum angesehen und das Lebewesen und der Herr, die Überseele, sitzen wie zwei Vögel auf diesem Baum. Die individuelle Seele ist die Frucht des Baumes, während die Überseele, der Herr, die Tätigkeit des anderen Vogels nur beobachtet. Der Bürger eines Staates mag durch mangelnde Fürsorge von Seiten des Staates in leidvolle Umstände geraten. Doch wie ist es möglich, dass einem Bürger im Beisein des Staatsoberhauptes von anderen Bürgern Leid zugefügt wird? Von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachtet, versteht man, dass das Jiva-Lebewesen eigenschaftsmäßig mit dem Herrn eins ist. Und daher kann sein Wissen im reinen Zustand des Lebens nicht durch Unwissenheit zerdeckt werden, insbesondere nicht durch die Gegenwart des höchsten Herrn. Wie kommt es also, dass das Lebewesen Unwissenheit ausgesetzt ist und unter dem Einfluss Mayas gerät? Der Herr ist der Vater und Schutzherr eines jeden Lebewesens und man kennt ihn als den Bhuta Brit, den Erhalter der Lebewesen. Warum sollte das Lebewesen so vielen Leiden und unglücklichen Umständen ausgesetzt werden? Dies sollte nicht so sein, doch tatsächlich sehen wir, dass es überall geschieht. Diese Frage wurde dann von Gegeben gestellt, damit sie gelöst werde. Sisigoni Daiki Daiayu! Ich habe noch ein paar Sachen Weichnauts hier. Also, noch einmal Vers 6. Bhagavan Ekai Vaishal Sarva Shetre Shvavastita Amushya Jovagatvangva Leshova Karma Vikuta. Der Herr weilt als Überseher im Herzen eines jeden Lebewesens. Warum führen dann die Tätigkeiten der Lebewesen zu Unglück und Leid? Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paskatyare Shatari Gayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adhita Gadadha Shiva Chari Gopalakravinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama geht schon mit so einem Beamer, sei vorsichtig, ne? Das kein Geschrei, keine Blutkrawalle gibt. So, der Herr weilt als Überseher im Herzen eines jeden Lebewesens. Warum führen dann die Tätigkeiten der Lebewesen zu Unglück und Leid? Die Frage, die hier gestellt ist, ist eine recht interessante. Es kommt nicht vor, dass in Anwesenheit des Staates einem Bürger durch einen anderen Bürger Unrecht und großes Leid zugefügt wird. Wenn die Polizei daneben steht, kann das nicht geschehen. Wieso kann also dem ewigen Lebewesen so viel Leid in der materiellen Welt zugestehen? Das ist die Frage. Wenn doch Krishna immer geradewegs daneben steht, als die Überseele, die im Herzen ist. Das ist die Frage. Vidura sagt, dass ihn diese Frage offensichtlich total verwirrt, weil er durch das Leiden der Lebewesen sehr gestört ist. Dies ist eine übrigens klassische Frage, die auch im Bereich der Theodizee auftaucht. Es gibt einen extra Zweig in der Theologie, der versucht zu erklären, warum Gott Auschwitz zugelassen hat. Dachau und Sachsenhagen oder wie immer das heißt, macht, wo diese ungeheuerlichen Gräueltaten an den Menschen geschehen sind. So. Die Antwort auf diese Fragen wird dann später gegeben, und zwar gibt es eine unglaublich interessante Erläuterung von Maitreya. Er sagt, im Traume sieht man manchmal, wie einem der Kopf abgeschnitten wird und leidet deswegen sehr stark. Aber das geschieht wirklich nur im Traume. Der Träumende hat zweifellos noch seinen Kopf auf den Schultern, denn sonst würde er nicht weiter träumen. Sonst würde der Traum aufhören. So, es sind auch die Leiden des Lebewesens, Leiden, die oberflächlich sind. Wie William Shakespeare einmal sagte, diese Welt ist ein Märchen, erzählt von einem Idioten, ohne viel Sinn, aber es donnert gewaltig über die Bühne. So ist auch der materielle Zustand für das ewige Lebewesen eine künstliche Angelegenheit. Das heißt natürlich nicht, das ist jetzt sehr wichtig, die Schlussfolgerung daraufhin ist nicht, dass der Devotee eine distanzierte Haltung einnehmen wollte. Gestern zum Beispiel im Freundeskreis waren wieder unsere Superphilosophen, die Inder, gegenwärtig und haben also gesagt, man kann also alles tun, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist die Lehre der Bhagavad Gita. Also da müssen wir dreimal darauf geantwortet, dann haben sich das falsche Ego ist immer noch nicht wahrgenommen, dass dann Fehler in der Philosophie aufgetreten war. Das ist nicht die Lehre der Gita. Und wenn man denen das tausendmal erzählt, die werden tausendmal das nicht verstehen. Das ist, falls sie es nicht verstehen wollen. Das ist, so, wir können nicht alles rechtfertigen, indem wir sagen, das materielle Leben und die Erfahrungen im materiellen Leben sind zeitweilig und vorübergehend. Natürlich nicht. Denn wenn wir nicht lernen, hier die zeitweiligen und vorübergehenden Aktivitäten in den Griff zu kriegen, dann werden wir niemals zurück zu Krishna kommen, sondern ständig im schlechten Karma verstrickt bleiben. Von einem anderen Standpunkt jedoch sind die Leiden der ewigen Seele sowie die Träume eines Träumers. Wenn jetzt also Markus sich in den Daumen schneidet, wäre fast geschehen. Dann wäre dieses Leid, was er empfinden würde, so, als würde er sich im Traume sehen, wie ihm jemand den Kopf abschneidet und als Trophäe im Wohnzimmer aufhängt. Die Seele hat damit nichts zu tun. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich jetzt sehr gerne zu einer bestimmten Schlussfolgerung führen möchte, mit der ich euch, glaube ich, einmal wieder mehr aufrütteln kann. Ich möchte heute über die Kraft Maya sprechen. Ja. würde ich sagen. Ne? So, es liegt vielleicht an der Hebelwirkung. Aber jetzt sieht es, und als würde man hier eine Elefanten drauf spazieren gehen lassen, weil wir so stabil. Die Macht der, der Kraft Mayas. Letztens in einer letzten Vorlesung hatten wir gehört aus dem Bhagavatam, dass das ewige Lebewesen seine Identität vergisst, nur durch den Einfluss einer anderen Kraft, sonst ist es nicht möglich. Nicht? Ihr erinnert euch daran. Und vor einiger Zeit las ich etwas von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur über diesen Zusammenhang, was ich gerne heute euch erzählen möchte. Es ist nämlich die Geschichte, wie Bhagavan Pandit durch eine Verschwörung zu einem Geist gemacht wurde. Sehr oft kommt es vor, dass wir in unserem spirituellen Leben uns irgendwie entmutigt fühlen und glauben, es besteht keine Chance, kein Ausweg aus der materiellen Verstrickung. Wir hören die Unterweisung der Schriften, wir sind immer wieder damit in Verbindung bekannt geworden, dass wir eigentlich ewiges Wörter der Seele sind, ein glückseliges Teil von Krishna. Aber dann kommen solche uneingeplanten Zwischenfälle, wie plötzliche Hochzeiten oder Frühjahrsmüdigkeit oder dass man sich in den Finger schneidet und ähnliches. Und ist dann plötzlich fertig, kann ich jemals spirituelles Leben verstehen? Kann ich jemals verstehen, dass ich eigentlich nicht der Körper bin und eigentlich ein ewiges Teil Krishna? Es ist so, dass die Antwort ist ja. Es ist nur durch den Einfluss einer anderen Kraft so, dass man eine spirituelle Identität vergisst und sich dann getrennt von Krishna wähnt. Es gab einmal einen König, der, ich will das erläutern, der verschiedene Bürger hatte, die gut von ihm beschützt wurden. Dieses Königreich blühte, und zwar durch die Kraft von dem Minister Bhagavan Pandit, ein wunderbarer Minister, der gelehrt und Krishna bewusst war und seinen König beratschlagte, sodass das Königreich praktisch dem Königreich Gottes auf Erden ähnelte. Nun, die anderen Minister, die passte das gar nicht. Ihr habt vielleicht schon mitgekriegt durch ein Studium der Tagespresse, dass die heutigen Politiker einfach Schurken unter Luft sind. Legale Straßenräuber, legalisierte Straßenräuber, die sich von den Steuern der Leute ernähren, wie die Gangster von den Überfällen, die sie machen auf andere. So, diese Arten von Politikern, die einfach nur ihr eigenes Wohl in der Tasche, in die Tasche wirtschaften, gab es schon überall in jedem Kulturkreis. Und die also Minister, die Bhagavan Pandits Kollegen waren, waren nicht anders. Sie trafen danach ebenfalls die Bevölkerung auszubeuten, mehr Steuern von ihnen abzuverlangen. Aber der Bhagavan Pandit wusste das zu vereitern. So beschlossen also Minister, wir müssen irgendwie diesen Kerl loswerden. Aber es war sehr schwierig, weil er dem König sehr nahe stand. Eines Tages, als Bhagavan Pandit wie gewohnt zu den Königshof ging, um sein Ministerium Aktivitäten aufzunehmen, traf ihn ein Wächter am Tor. Der Wächter sagte mit gezücktem Säbel: Dein König will ich nicht mehr länger sehen. Dieser Wächter war vom Minister bezahlt worden. Du Kontrast nicht hereinkommt. Bhagavad Pandit war sehr verdutzt, denn er freute sich einer glänzenden Beziehung mit seinem König. Wieso war er abgewiesen worden? Was war geschehen? Vielleicht, sagte er sich, hat der König eine kleine Marotte. Oder vielleicht hat er etwas getan wie Ehebruch und er schämt sich vor mir. Oder vielleicht ist bei Herrschenden weiß man nie, die sind oft sehr launenhaft. Aber trotzdem, der König ist doch mein Freund, ich kann es nicht verstehen. So blieb er vorsichtshalber für 2 Tage zu Hause. Der König nun wartete an dem Tag ungeduldig auf seinen Minister und Freund Bhagavan Pandit. Wo ist denn Bhagavan Pandit? Fragte er die anderen Minister. Wir wollen anfangen mit den Tagesgeschäften. Hast du nicht gehört, sagte die Minister. Er ist gestorben. Schon gestern. Und er wurde gleich verbrannt daraufhin. Was, sagte der König? Das hätte man mir doch ausrichten müssen. Ich wäre sofort an das Begräbnis meines Freundes gekommen. Das ging so schnell und es war einfach eine blöde Sache, da es ging ohne Geschlechtskrankheit. Also, was einen Fehltritt gehabt. Das klingt nicht wie Bhagavan Pandit, sagte sich der König. Komisch. Der König schickte also einen Doktor los zum Hause von Bhagavan Pandit, der sich genau über alles erkundigen sollte. Aber der Doktor, sein eigener königlicher Doktor, war bereits Teil der Verschwörung. Und er kehrte zurück, sagte, ich habe alle befragt, ich habe mein Bestes getan, um zu sehen, ob irgendwelche herauszufinden, ob irgendwelche seltsamen Dinge in dem Todesfall von Bhagavan Pandit abgelaufen waren. Das war eine blöde Infektion einfach, die er sich geholt hat. Und das ging ganz schnell und endete in einem Herzinfarkt. Und dann war es aus. Wir alle müssen sterben, König. Kein Grund zur Traurigkeit. Wer war dafür bezahlt worden, das zu sagen? So, der König war überzeugt, weil er seinen Minister und der Doktor ihm gesagt hatte. Und beauftragte seinen Schatzmeister einen größeren Geldbetrag zur Witwe von Bhagavan Pandit zu schicken. Ein Geldbetrag, den sich die Minister aufteilen. Und in der Zwischenzeit nun stellte Bhagavan Pandit alle nur erdenklichen Bemühungen an, um seinen Freund und Herrn, den König, zu sehen. Aber die Minister hatten einen undurchdringbaren Wall um Bhagavan Pandit, um den König gebildet. Und so gelang es niemand, der nicht von den Ministern genehmigt wurde, durch diesen Wall hindurchzudringen. Bhagavan Pandit kannte jedoch die Gewohnheiten des Königs und wusste, dass er nach einiger Zeit einen Ausflug durch die Stadt machen wollte. So kletterte er auf einen Baum, von dem er wusste, dass der König vorbeikommen würde. Und als schließlich Ihre Majestät mit dem ganzen königlichen Hofstaat vorbeikam, rief er ganz laut vom Baum herunter: Hallo, ich bin's, Bhagavan Pandit. Hier bin ich, und winkte. Der König war sehr erfreut, als er die Stimme seines alten Freundes hörte und schaute nach oben auf den Baum und sah Bhagavan Pandit im Baum. Aber die Minister, diese schlauen Teufel, kann man mal sagen, oder? Wer sieht das so aus? Eigentlich inzwischen schon, oder? Wir haben keine Achtung mehr vor Ihnen. Die Minister, die sagten, Majestät, Majestät, gehen Sie bloß nicht dahin. Das ist der Geist von Bhagavan Pandit. Vielleicht schlüpft er in sich herein, Majestät. Wenn Sie zu nahe an den Baum kommen, springt er runter und huch, ist er plötzlich in ihn drin und ihn ist dann ganz anders.
Der König sagte darauf hin.
Wirklich? Ja, es muss so sein. Was macht er sonst auf dem Baum? Nicht? Der wusste ja nichts von den Intrigen. Was macht er denn sonst auf dem Baum? Das ist der Beweis. Ja, richtig geschlussfolgert, Majestät, sagt die Minister. Und so machte er eine Kurve. Und Bhagavan Pandit rief ihm nach. Ungefähr 10 Leute haben sich gegen dich verschworen. Und durch diese Verschwörung haben sie mich in einen Geist verwandelt. Aber ich lebe. Jeder denkt, ich bin ein Duch. Sorry, ein Geist. Duch. Aber es ist eine Verschwörung. Doch der König hörte nicht mehr. Nur der Wind trug die Worte des verzweifelten Bhagavan Pandit zurück. Dies ist eine wahre Geschichte übrigens. Ist jetzt keine vedische Sinngeschichte, Lebensgeschichte, sondern es ist ihm tatsächlich passiert. So, Maya, die illusionierende Energie des Herrn, macht dies auf ähnliche Weise mit dem ewigen Lebewesen. Maya ist jedoch eine Ein-Mensch-Show oder Ein-Frau-Show, wie man will. Sie macht es so, sie macht die Pläne, sie schreibt das Drehbuch und sie kontrolliert alles. Das heißt, Daimiche, Shagunamayi, Mama Maya, du sagst, ja, diese materielle Energie ist sehr, sehr schwierig nur zu überwinden. Weil sie als Daivijesha, als eine göttliche Energie, eine Energie Gottes, über, wie soll ich mich ausdrücken, angesehen wird. Maya prüft das Lebewesen, bevor es zurück zu Krishna geht, ob es wirklich sicher ist, ob es wirklich Krishna will. Bist du dir wirklich sicher? Guck mal hier! Das ist auch kurz gut, sagt das Lebewesen. Bist du dir wirklich sicher, dass du eine ewige spirituelle Seele bist? Guck mal hier! Bist du dir wirklich sicher, dass du ganz allein mich willst? Hör mal die Hochzeitsglocken läuten. Gang, 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 gang. Bist du dir wirklich sicher? Und so werden wir immer wieder getestet. Immer wieder aufs Neue. Wir werden getestet durch Krankheit. Wir werden getestet durch Verzweiflung. Wir werden getestet durch, ja, Politics, die gegen uns gemacht werden. Wir werden getestet durch, dass wir nichts verteilen auf der Straße. Nur noch 6,5 Bücher. Das halbe ist ein gestohlenes Buch. Wir werden so heavy getestet, ob wir wirklich Krishna wollen und niemand anderes und nichts sonst. Erst dann wird die Verschwörung Mayas sich lockern und wir kommen durch. Sonst wie Bhagavan Pandit wird man einfach in die Ecke gedrängt. Von dem Minister von Maya. Was für ein schlimmer Zustand. Wenn ihr die Geschichte hört, man fühlt sich doch nach zum Heulen. Lila Sugar wird wahrscheinlich gleich schon eine Oper komponiert haben. Die Oper von Bhagavan Pandit. In die Ecke abgetreten. Man fühlt sich doch zum Heulen. Ist es nicht so? Shivana? So ein herzensguter Mensch, der Bhagavan Pandit. So ein herzensguter Mensch, der König. Aber so bei Krishna ist es nicht so wie beim König. Der König ließ sich täuschen und wies den Bhagavan Pandit von sich letztendlich, als er da oben um Hilfe schrie und ihn wirklich dringend benötigte im Baum. Da dachte ich, das muss ein Geist sein. Wieso sonst ist er im Baum? Krishna ist allwissend. Krishna weiß von unserer Misere, weiß, dass wir in der Trennung von ihm nur leiden. Und er macht die Arrangierung. Er kommt in Form des Heiligen Namens. Er kommt in Form der Schriften. Er kommt in Form des spirituellen Meisters. Er kommt in Form von anderen Devotees. Er kommt in so vielen Formen. Es gibt ein sehr interessantes Krishna-Geschichte. Es gab mal eine Ameise, die krabbelte auf einem Blatt herum und wurde dann von einem, das Blatt wurde von einem starken Wind erfasst und in einen Fluss geweht. Und die Ameise war jetzt am Strackeln und kämpfen ums Dasein und sagte, und was heißt sagte, die betete, mein lieber Gott aus Berlin, mein lieber Gott, bitte rette mich. So, Krishna, so heißt diese Geschichte, erbarmte sich der Ameise, weil sie zu ihm sich an ihn wandte und schickte eine Möwe oder irgendein Vogel vorbei, der die das Blatt für ein bisschen kostbare Nahrung hielt. So schwuppte die Möwe in das Wasser, holte sich das Blatt, stellte enttäuscht fest, und das ist ja aber eine, nur ein Blatt, das kann man nicht essen für mich. Und ließ es wieder fallen und so. Da ging die Ameise erstmal auf Kur und dann wieder frisch saniert, fühlte sie sich wieder wohl. Krishna sorgt selbst für die Ameisen. Ganz zu schweigen, wenn wir uns in unserer ameisenhaften Schwachheit an Krishna wenden. Dann macht er ein Arrangement. Die Geschichte geht weiter, das ist eine nice Geschichte, aber soll ich die zu Ende erzählen wollen. Das nächste Mal sah der die Ameise, als sie von der Kur zurückkam, sah sie, dass der dass ein Jäger war, der auf die Möwe zielte. Und so dachte sie, das ist doch die gleiche Möwe, die kennen wir doch. Und krabbelte den Jäger ins Bein und biss einfach rein. Der Jäger, was ist denn das für ein Viech? Wurde gestört und verfehlte mit seinem Pfeil das Ziel. Also ging dann weg. So, der Punkt ist, Krishna sorgt sich um jeden, der sich an ihn wendet. Obwohl wir jetzt im Augenblick durch eine Verschwörung Mayas überzeugt sind, wir sind der Körper und alles ist miserabel und das Leben geht so dahin in unser materiellen Dasein, sollten wir wissen, dass wir uns jederzeit an Krishna wenden können und Krishna uns erhört und dann jederzeit eine Arrangierung machen kann, dass wir in unserem spirituellen Leben meilenweit vorangehen. Wir persönlich glauben alle, dass die neue Arrangierung hier im Berliner Tempel eine solche Arrangierung für viele Devotees ist, ne? Die einfach ihnen helfen wird, im Krishna-Bewusstsein voranzukommen, ne? Sodass sie Krishna-bewusst werden können und auf diese Weise Fortschritte im Krishna-Bewusstsein machen können. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. So, wir möchten jetzt einen zweiten Punkt noch machen, weil wir die Sankirtan-Devotees haben als Gäste. Die Sankirtan-Devotees sind ist immer mit einer bestimmten Frage beschäftigt. Diese Frage ist, wie kann ich ermächtigt werden, sodass ich wunderbare Dinge für Krishna tun kann? Wie kann ich Literatur verteilen in großen Mengen? Ist es nicht Parashay? So fragt man sich aber als Sankirtan-Devoti. Und man, einem ist klar, dass man hierzu die Barmherzigkeit Krishnas braucht. man braucht, um Sankirtan zu machen, um die Literatur zu verteilen, in richtiger Art und Weise, die Barmherzigkeit des Herrn und möchte ermächtigt werden. So, ich möchte gerne darüber sprechen, ganz kurz. Dies ist eigentlich eine Frage, die nicht nur die Sankirtan-Devotis bewegt, sondern auch die Devotis, die irgendetwas tun. Nicht jetzt zum Beispiel brauchen wir unbedingt einen Saal, in dem wir das Sonntagsessen machen können. Also diejenigen, die predigen, die wissen, dass dies eine vorrangige Notwendigkeit ist in Berlin. Wir müssen, es wäre gut, wenn wir vor Gopunim, das heißt Lord Chaitanyas Erscheinungstag, wissen, in welchem Saal wir mit den Sonntagsfesten weitermachen können, sodass wir gleich reibungslos sozusagen in neuen Räumlichkeiten das Sonntagsfest machen, wenn es so ist, dass wir Woche schon wieder späteste oder höchste Zeit müssen wir uns bemühen, einen solchen Raum zu finden. Man hat hier für dich und gestern darüber ein bisschen gesprochen und hat gedacht, das ist ein wichtiges Ziel, was besonders solche Devotees, die sich mit Predigen befassen, erfüllen müssen, wenn es geht. So, man weiß bei allen Dingen, ob es Sankirtan ist, ob es Predigen ist, ob es die Verteilung und die Zubereitung von Prasadam ist, ja, besonders die Verteilung, dass man ermächtigt werden muss. Denn alleine ist es kaum möglich, diese Tätigkeit im Krishna-Bewusstsein zu tun. Manchmal spüren wir, dass man schon ermächtigt werden muss, um aufzustehen, nicht jeder Schüler. Und innerhalb von also weniger als einer Stunde sein das Badezimmer wieder zu verlassen. Das sind wir brauchen für alle verschiedenen Tätigkeiten eine Inspiration, die uns trägt und die uns Licht gibt, die uns eine Kraft vermittelt, die uns mit einer Vision vertreibt. Wir sollten uns niemals unterkriegen lassen von der materiellen Energie. Ganz gleich, was geschieht in unserem Leben. Maya wird immer diese Verschwörung anfangen wollen und sagen, es ist hoffnungslos. Heute verteilst du kein Buch. Oder vielleicht zwei. So kommt es manchmal. Das Harinamananda hat manchmal dieses Gefühl der eigenen Schwäche und muss sich wirklich mit dem linken Bein in die linke Gesäßhälfte treten, um rauszukommen aus dem Auto. Nicht? Das ist so. Maya ist da immer da. So, wie wird man ermächtigt? Wie kriegt man die spirituelle Kraft? Shivaima, du bist unser Sankirtana. Bestimmt hast du dir darüber Gedanken gemacht und ein paar Antworten. Shivaima, jetzt völlig peinlich, jetzt habe ich dich in Verlegenheit gebracht. Nein, sag uns das. Wir sammeln ein paar Punkte und werden die dann aufnehmen in der Antwort. Soll ich jetzt mal Parashaya das sagen? Warum? Prabhu, es kommt. Was ist los? Schüchtern oder?
Halt Zuflucht suchen bei Krishna.
Halt Zuflucht suchen bei Krishna. Ja. Also ich habe jetzt das Tee gehört von euch, dieses Diashi Vishnupal, Ledaskum und Sankirtan, oder wie war das? Wie war das an deiner Schule? Wie war das? Was war das denn?
Diashi Vishnupal.
How about the pray?
Ledaskum.
Satisfaction. Ja. Satisfaction Vishnupal. Habt ihr das gehört? Ja, absolut gut. Habt ihr noch nicht gehört? Ihr seid drauf. Parashaya, du sprichst wie ein Sprachkundiger. Also, Shivatma, du bist auch drauf. Du wirst ihn mal hören. Ich habe eine Ausgabe von dem Tape. Sehr musikalisch, absolut hinverrat verdächtig. So, es war... soll man sagen? Das ist also, da hätte ich von dir jetzt erwartet, dass du sagst, Zuflucht suchen bei Shivesh Dubash. Wo du das doch so toll gesagt hast auf dem Tape. My only desire, our only desire is to distribute these books. And you are my eternal master, wie hast du gesagt auf dem Tape. Sehr überzeugend. Also, wie das gesprochen wird. Wir können uns das ja nachher mal anhören zusammen. Ich finde das anscheinend nicht mehr so gut. So, ein wichtiger Punkt ist, dass man Zuflucht sucht bei seinem Spiritual Meister, um diese Shakti zu kriegen. Denn die spirituelle Energie reist in dieser Welt durch die Parampara, genauso wie elektrische Energie durch die elektrischen Leitungen geht, so geht auch die spirituelle Energie durch unseren Spiritual Meister, bei dem wir Zuflucht suchen können, wenn wir es möchten. Die kommt so durch, wie durch eine elektrische Leitung. Wunderbar. So, wirklich wunderbar. Es wirkt immer. Es ist wirklich ein Punkt für einen Devotee, der das Gefühl hat, er braucht Hilfe. Er muss sich als erstes an seinen Spiritual Meister wenden. Weil dieses Prinzip so nice verstanden wird und weil Shivishnu bald einer von unseren ein Devotee ist, der sehr hervorsticht unter den Schülern Srila Prabhupadas durch seine Hingabe zu der Mission seines Spiritual Meisters. Deswegen verteilt in den Gebieten, wo er predigt, gibt es so viele Devotees, die verteilen können und die diese Literatur. Da brauchen sie Kraft. Da braucht man Kraft dazu. Und die kann man auch holen, um sich von seinem Spiritual Meister. Das ist jetzt doch wichtig, wenn man sich an seinen Spiritual Meister wendet, dass man seine Motivation untersucht. Was für eine Motivation habe ich? Denn entsprechend der Motivation wird einem der Spiritual Meister etwas geben. Wenn er sieht, der Schüler möchte Krishna, wird er ihm Krishna geben. Wenn er sieht, dass der Schüler nicht so gerne Krishna oder Hingabe zu Krishna möchte, wird er ihm auch das geben. Die Vaishnavas sind wie Wunschbäume, das sagen wir jeden Morgen. Genau. Die sind wie Wunschbäume, von denen kann man sich alles kriegen. Kennt ihr die Geschichte aus Vrindavan, wo dieser Holzfäller einst zu spät kam und ihm gelang es nicht, das Holz mehr zusammenzusammeln. Und so sagte er dann, ach, ich wünschte mir, das ganze Holz wäre jetzt alles zusammen. Und plötzlich hörte er es rattern und fetzen in der Luft und einen Holzhaufen, der klapperte zusammen. Dann dachte er sich, das ist ja interessant. Anscheinend bin ich unter einem Wunschbaum gelandet. Ja, also dann wünsche ich mir ein Rasagula. Klub, bei Rasagula. Das muss ich ausnutzen, sagte er. Dann wünsche ich mir ein Bett. Es ist schon so spät, ich will rasten. Und so stand ein herrschaftliches Bett plötzlich da. Und er legte sich hin und gerade wie er dabei war, sich die Decke über die Nase zu ziehen, oder bis hin zur Nase, damit er noch gut atmen konnte, da, dass er, oh Mann, sagt er, wenn jetzt mal bloß kein Tiger kommt, mitten im einsamen Wald, das ist ein bisschen gewagt hier, wenn ich hier mal hier zu essen habe, plötzlich, war ein Tiger da. Heute hat ihn verspeist. So geht die Geschichte. So, die Vaishnavas sind wie Wunschbäume. Man muss sich aufpassen, was man sich von ihnen wünscht. Sonst kommt vielleicht das Falsche. was nicht zuträglich ist für uns. Conny schaut entsetzt. Sonst kommt vielleicht das Falsche. Plötzlich springt ein Tiger auf uns und beißt uns in den Doti. So müssen wir schon gehen. So, der nächste Punkt ist, wie werde ich ermächtigt? Also ich wende mich an meinen spirituellen Meister und bete mit großer Ernsthaftigkeit um seine Barmherzigkeit. Dann werde ich plötzlich sehen, wie nicht von mir selber eine bestimmte Kraft in mir wirkt. Man kann sie meistens wahrnehmen, diese Kraft, innerhalb des Herzens. Damit ist der Geist gemeint. Dieser Geist wird plötzlich ermächtigt durch Wissen, Samvit und auch Kladini, durch eine bestimmte Freude. Denn habt ihr schon mal gemerkt, um etwas zu tun in dieser Welt, brauchen wir, also als Devotees, brauchen wir diese spirituelle Freude und Sicherheit. Ist es nicht so? Wenn man auf Sankirtan gehen will, oder sagen wir nur Harinam vom Tempel, dann muss man eine Freude daran haben. Sonst gibt es 1000 Ausreden, nicht am Samstag zum Harinam zu gehen. 1000. Vielleicht auch 1008. Also wir denken, die sind heilig, diese Ausreden. Die sind berechtigt. So, wenn man sich motivlos zu seinem spirituellen Meister hingibt und nur von ihm die Kraft haben möchte, Krishna-Bewusstsein auszuführen, wird man Wissen haben und diese Freudenenergie im Herzen, die einem hilft, seine Tätigkeiten in wunderbarer Art und Weise auszuführen. Man weiß plötzlich, was verkehrt ist und was richtig ist. Keine Zweifel sind mehr da. Und man ist so spirituell ermächtigt und froh, dass man mit großer Leichtigkeit das ausführt. Das ist also auf den Punkt gebracht, was man dazu sagen kann. Wer sich mehr für dieses Thema interessiert, wie man ermächtigt werden kann, ich habe da eine Vorlesung vorbereitet, die ist allerdings in Heidelberg auf Papier. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass da viele Notizen sind und Zitate aus Prabhupadas Büchern, die ich jetzt nicht, zu denen ich jetzt keinen Zugang habe, aus der Erinnerung. Aber das ist eigentlich das Ganze auf den Punkt gebracht. Ja, wir sind ans Ende gekommen unserer heutigen Vorlesung. Habt ihr irgendwelche Fragen, Paulus, die ihr gerne stellen möchtet? Go mal an, Paulus.
Es macht noch irgendwie schon diese Haltung, Zufluchtnahme, für den Meister zu Krishna, die immer so unstetig ist, man muss so wie ein Maler so diesem Dieb in der Nacht kommen und sich heimlich anschleichen, ja. Und dann merken erst, wenn man schon Meier ist, oder schon Dieb schon aus der Klasse merkt man erst, wenn man Meier ist, zu spät. Ne? So, und wieder da rauskämpfen für sich und immer wieder diese Dualität. Die,
ja. So. Das geht so ganz unbemerkt mit Meier, ne? Schleichend. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, etwas zu lernen. Die eine ist durchs Hören aus den Schriften, die anderen sind durch Erfahrung. Es gibt ja den Erstklassigen, der Erstklasse mit erstklassiger Intelligenz ausgestattet ist. Der lernt durch Hören. Dann gibt es den, der mit zweitklassiger Intelligenz ist, der macht erst eine Erfahrung. Dann gibt es den mit drittklassiger Intelligenz, der macht eine Erfahrung und es funktioniert nicht und er versteht es immer noch nicht. Er rennt nochmal mit dem Kopf gegen die Wand. Und dann gibt es denjenigen mit viertklassiger Intelligenz, der macht nochmal eine Erfahrung und Rams rennt nochmal gegen die Wand. Dann gibt es denjenigen mit fünfklassiger Intelligenz. Ich glaube, die Idee ist klar. Wir sind die Kali Yuga nicht sehr intelligent, wird gesagt. Das ist die Einschätzung von Shukadev Goswami. Sumanda Matayomanda Bhakya, die Prashtuta. Und wir neigen dazu, in Kali Yuga ständig irregeführt zu sein. Man will nicht, genau. Krishna, diese Frage wird von Arjuna in einem Verzweiflungsmoment in der Bhagavad Gita gestellt. Arjuna fragt, mein lieber Krishna, durch was wird man gezwungen, sündhaft zu handeln? Sogar wieder den eigenen Willen. Er will ja. Arjuna will ja. Ja, dann gibt Krishna plötzlich die schockierte Antwort. Es ist Lust allein, die das reine Wissen des Lebewesens bedeckt. Avritam Jnanam Etena. So Lust in unserer westlichen Beziehung ist also hauptsächlich eine sexuelle Angelegenheit. Nicht? Aber Karma, es wird beschrieben von Jayadev in seinem aufsehenerregenden Schauspiel Der Rote Pirat oder so. Wie?
Soulsfight
heißt es jetzt. Seelenkampf. Soulsfight. Da wird es beschrieben, wie Karma tausende von Soldaten hat. Die Lust hat viele Soldaten, nämlich materielle Wünsche. Wie kommt nicht alleine? Und so viele materielle Wünsche drumherum. Ist das ein Wort? Schluck. Aber Brahus, nun lass uns nicht hier alle wie alte Leute hier sitzen. Ach ja. Herr Jemine. Wir haben die Möglichkeit, in diesem Leben Krishna bewusst zu werden. Durch die Ausübung eines seriösen spirituellen Lebens. Es ist nicht viel wichtig. Wir brauchen nur unsere spirituellen Pflichten zu erfüllen. Und dann geht es auch weiter. Die vielen Beispiele, die wir in unserer Bewegung sehen, sind Beispiele für den Erfolg. Wir haben große Devotees in unserer Bewegung, die wir unbedingt einladen sollten. Hier im Mai weiß ich, dass Bhakti Bhushan Maharaj kommt nach Deutschland für 4 Wochen. Wir sollten ihm sofort einen Brief schreiben, sagen, wir werden dich sehr gut unterbringen und dir viele Möglichkeiten zum Predigen geben. Es sind viele Devotees hier, die unbedingt hören wollen. Wir haben große Möglichkeiten, uns bei den Lotusfüßen unseres eigenen Spiritual Meisters Zuflucht suchen, stehen zu werden. Jederzeit ist die Mercy da. Das ist das Beste. Das ist das Gute. Gut, hat. Okay, so machen. Jetzt beginnt der Frühling bald und mit ihm rollt das Mercy-Mobil strahlend wie die Sonne durch Berlin, verteilt den heiligen Namen, Predigen und so weiter. Vielleicht fangt ihr ja schon an, vor dem großen Bus, bevor der Spiritual Skyliner losrollt.
Ja,
weil ich meine es so, weil die ich meine es nicht in einem auffordernden Sinne sag ich mal, wer zuerst draußen ist. Nicht in diesem Geist, sondern mir ist bekannt, dass der Spiritual Skyliner dieses Jahr ein bisschen verzögert losstarten wird, weil noch einige Einrichtungen am Bus zu machen sind. Die haben ja einen sehr verwegenen Tagesplan und teilweise der einzige Busfahrer, und da ist schon so Kosmetik an der Straße verübt worden. Also viele Sachen sind umgeschubst worden vom Bus und so weiter. Der Bus ist ein bisschen lediert, zu Deutsch gesagt. Hinten ist er ungefähr 55 Mal, hat er Laternenpfahle beim Einparken mitgenommen, nicht? Und so weiter. Das muss alles repariert werden und so weiter. So, da. Der Mercy-Mobil ist ja wie eine junge Gazelle, also fit, nicht? Ganz lustig. Und dann könnt ihr ja vielleicht die Busparty, die Votis noch einladen, dass es einen großen Start hat, sozusagen. Kann man ja mal probieren. Herzlich willkommen im Mercy-Mobil. Gut. Habt ihr sonst irgendwelche Fragen? Bitte, guck da. Yes.
I wanted to ask, very often when we think what is what's supposed to be advanced devotee, then we think, advanced devotee means the one who is always ecstatic and is always laughing and he has no any problems. He never gets into any difficult task because he's already advanced and he's just
smiles
and pedantic. So on the other side, you just said on the class that actually, we are tested through the outer life.
Even if we are old men, we are tested.
So,
does
it mean that actually our prediction of advanced devotee is not right? It's a little bit too idealistic, and we have to see in the real.
Yeah, yeah, stimmt. Prabhupada, da gibt es eine sehr nice Anekdote aus Srila Prabhupadas Leben. Du verstehst Deutsch, oder? Und zwar hatten die Devotees ein Bild von Srila Prabhupada gesehen und ich glaube auch verwandt, wo Srila Prabhupada so in dem Innenhof von 26 7th Avenue steht, neben einem Spatzenbad. Nicht so ein Spatzenbad. Wisst ihr, was das ist? So eine kleine Pütze, wo die Spatzen baden können. Und Prabhupada und die Devotees haben gesagt, Prabhupada, du siehst hier sehr krank aus. No, Prabhupada, I was in ecstasy. Die Ekstase eines Devotees. Prabhupada sah so ein bisschen im Gesicht, so, ihr könnt es sehen, ich weiß jetzt nicht, wo wir das Bild abgedruckt haben, bei uns, in unseren Büchern und ob überhaupt, aber es ist ein ganz bestimmtes Bild, wo Prabhupada ein sehr schwermütiges Auge Gesichtsausdruck hat. Der Unterschied ist jedoch folgender, Gajamukta. Wenn der reine Goldgemeinte, mir steht es jetzt nicht, also es ist für, mit dem Bild wollte ich sagen, mit der Bildanekdote, es ist für uns sehr, sehr schwierig, die Gefühlsstimmungen eines reinen Devotees zu ermessen. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist eigentlich unmöglich. Der zweite Punkt ist, dass Ekstase also etwas anderes ist, als wir uns das vorstellen. Prabhupada sah aus wie ein kranker Herzpatient für manche Devotee und er war in Ekstase. Das war bei ihm die Wirklichkeit. So, ein Devotee, wenn er sich von Krishna getrennt fühlt, ist er mit Krishna zusammen und in Ekstase. Wenn wir aber von Krishna uns, wenn wir aber uns von Krishna getrennt sind, dann vergessen wir ihn meistens und sind weg von Krishna. So, der Devotee, der fortgeschrittene Devotee wird sicherlich auch getestet und es gibt Herausforderungen. Aber hat manchmal gesagt, das war Mayas Test oder Mayas Angriff oder dies und das und jenes. Aber er vergisst Krishna nicht dabei. Und so ist er mit Krishna verbunden. Wenn ein junger Devotee, wenn der Test losgeht, sehr oft Krishna vergisst. gut. Sind sonst noch irgendwelche Fragen? Shiva hat mal Probe.
Noch eine Frage.
Ja.
Es wurde mal erklärt, wie es verschieden sein, dass wir nicht dieser Körper sind. Das Unterscheidungsvermögen
und
spirituelle Seele. Du hast in der nice Bericht geschrieben, im Newsletter.
Da hat er dir gefallen. Die Hälfte habe ich nicht geschrieben. Die Verwirklichung, die dann alle kam, das war zu vertraulich, zu persönlich für Newsletter. Manchmal war es sicherlich in so einem Newsletter, aber ja, ja, was da war, ja, war schon ein prägendes Erlebnis.
Du hast eine praktische Verwirklichung gemacht davon, dass du nicht dieser Körper bist.
Ja, ich vergesse es aber auch manchmal, wenn ich hungrig werde, boah, wenn es nicht gutes Ishvari-Prasada gibt, dann vergesse ich, dass ich nicht der Körper bin.
Wir versuchen das über Wissen, zum Beispiel, indem wir uns Wissen aneignen, versuchen wir zu verwirklichen, dass wir nicht der Körper sind und wir ausgehen, die wir vor einen Dienst ausführen. Und trotzdem fällt es uns schwer, eine praktische Erfahrung zu machen, sie bewusst zu machen, dass wir nicht dieser Körper sind. Es dauert manchmal sehr lange.
Ja.
Und es setzt immer einen Aspekt von Leid voraus, von selbst mein ein großes Form von Leid durchmachen. Ich habe es war sehr inspirierend, wie du diesen Schmerz verspürt hattest, diesen tiefen, großen Schmerz und dann rausgegangen bist aus diesem Körper. So. Mhm. Ist es nur so möglich, dass man nur eine gewisse Zeit braucht, man muss durch diese Zeit gehen, um diesen Körper zu verlassen, einen großen, schmerzvollen Prozess durchmachen, um zu erfahren, dass nicht dieser Körper ist. Müssen wir warten, bis wir diesen Körper aufnehmen?
Nein.
Oder nicht. Ist es mittelbar erfahrbar? Durch Wissen.
Shivatma fragt, ob es nur durch eine schmerzliche Erfahrung möglich ist, zu verwirklichen, dass man nicht der Körper ist, oder ob es auch durch Wissen geht. Es ist eine sehr gute Frage und eine sehr interessante Antwort. Srila Prabhupada gibt im zweiten Kanto, im zweiten Kapitel Text, wenn du willst, kann ich es dir raussuchen. Also wir gehen ja nachher runter und hören uns die Sankirtan-Lieder an, weil ihr seid die Stars da drauf. Ihr müsst euch mal hören und sehen, wie ihr rausgekommen seid. Also die Sprechstars, die Sängerstars sind wieder an der Tasche da, das glaube ich. You did arrange this song?
Ja? Yeah.
Gauravani singt und Ramani singt. Sehr nice, also unglaublich. Sorry. Dann kann ich dir diese Erläuterung auch dann zeigen, Bhagavatam. Da macht Prabhupada einen Schritt für Schritt Vorgang im Bhagavatam, in der Erläuterung, wie man verwirklichen kann, dass man nicht der Körper ist. Also durch Wissen. Ist sehr interessant. Wäre auch sehr gut darüber. Vielleicht, Martin, weil du suchst immer nach neuen Artikelstoff, darüber vielleicht was in der Let's Face It-Sprache zu machen. Nicht so ein bisschen so für das Scrimmage oder Scharanagati heißt es jetzt. Ein Artikel. Die Sache ist, das kann man, wenn man das liest und sich anstrengt, rein theoretisch, kann man das verstehen. Wirklich wahr. Das ist total überzeugend, diese Hinführung durch Wissen. Ich möchte es euch wirklich zeigen, also das ist wirklich interessant. Wir können Shivatma, man kann das dann aufschreiben, wo der Vers ist, und dann auf das Pinnbrett pinnen, und dann kann man sich das anschauen und selber in seiner privaten Lesezeit nachlesen. Aber, obwohl man durch Wissen etwas gehört hat, ist ja Wissen allein, das wissen wir jetzt inzwischen schon, nicht ausreichend. Ich zum Beispiel habe diese Verwirklichung gemacht, und als ich aufwachte, und auch als ich dann aus dem Krankenhaus kam zu den Deities, das erste Mal die Deities sah, also ich musste wirklich weinen, weil die so schön waren und vor Freude wieder bei den Deities zu sein. Das war so ein Sehen mit Augen, wo man sah, man ist nicht der Körper, man ist eigentlich ein Teil Krishna. Dann geht das erst richtig los, also da geht es noch gar nicht los. Also es gibt ja noch andere Stufen, die viel fortgeschrittener sind, nicht, wo es denn losgeht. Aber diese Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist auch nicht immer da. Ich weiß das nicht immer. Ich bin mir nicht immer darüber bewusst. Gestern Abend zum Beispiel war ich wieder so schrecklich hungrig, dass ich vom Mahadev einen ganzen Erdbeerkuchen aufgegessen habe. Ich war da bist du auch wieder nichts viel zu spät ist das für mich. Oder du warst voll. Du hast, ja. Nee, weil und überhaupt darf ich Erdbeeren, es gibt jetzt nur, es ist noch nicht die Erdbeerzeit, also vielleicht muss ich ein halbes Jahr noch warten, bis ich wieder Erdbeeren zu sehen kriege oder den Schatten einer Erdbeere gewahrnehme. Und Erdbeeren ist meine Lieblingsspeise in dieser Welt. Nicht? Und da bin ich einfach da zu mehr, habe ich dann einfach gedacht, das darf man sich nicht entgehen lassen. Der Wunsch zu genießen war sehr stark. Es ist dieser Wunsch zu genießen. Wenn man den aufgeben kann, dann kann man verwirklichen, dass man nicht der Körper ist. Solange dieser Wunsch zu genießen noch im Geiste ist, so lange vergisst man immer wieder, obwohl man theoretisches Wissen hat, dass man nicht der Körper ist. Das ist der ganze Punkt. Der Wunsch zu genießen, das macht den Knoten. Der ist ganz schön fest. Der ist festgezogen über mehrere Leben. Millionen von Leben. Der absolut, den kann man gar nicht entwisten. Manchmal denkt man, also einen Knoten, den kann ich doch entwehren, ich bin ein Knotenpooler. Aber den kannst du nicht entpoolen, da musst du Schwert nehmen. Vidyate Hridaya Grantis, Chityate Sarvashansh, heißt es im Bhagavatam. Thomas, kannst du mir mal den ersten Kanto da geben, der da ist? Da wird von diesem Knoten gesprochen und wie man mit ihm umgeht. Das ist absolut interessant, das zu. Hier. So wird der Knoten im Herzen gesprengt und alle Zweifel zerfallen in Stücke. Wann geschieht das? Wenn man die